Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Experimentalarchäologen Wolfgang Lobisser.
Archäologen sind Detektive mit dem Spaten. Manchmal auch mit der Zahnbürste und manchmal mit der Pinzette, aber wir sind Detektive, ja.
Als Hallstätter interessiert er sich seit frühester Kindheit für Holz- und Frühgeschichte und gilt heute als der Experte für Pfahlbau, Einbäume und frühe Siedlungen im Salzkammergut.
Hallstatt ist weltweit einer der brisantesten archäologischen Hotspots, die wir haben, wo man vom Neolithikum bis in die Neuzeit alle Schichten, alle Straten und Funde in unglaublicher Qualität haben. Also man kommt an Hallstatt nicht vorbei.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. So weit wie heute in der Geschichte sind wir überhaupt noch nie zurückgegangen.
Das stimmt, weil wir haben jemanden sehr Speziellen da, aus einem ganz speziellen Grund. Wir werden in dieses Thema auch gleich eintauchen. Wir sagen heute herzlich willkommen, Wolfgang Lobisser.
Ja, ich darf mich auch sehr herzlich für die Einladung bedanken und freue mich natürlich, dass ich einmal was über Archäologie erzählen darf.
Das ist das Thema, genau, Archäologie.
Da haben wir den Stichpunkt, sehr gut. Experimentelle Archäologie, darum geht's.
Das ist richtig. Wir sind die Leute, die nicht nur Schreibtischtäter sind, sondern wir bauen die Werkzeuge der Vergangenheit nach und verwenden sie auch.
Fangen wir von ganz von vorne an. Von wo bist du?
Ich bin in Hallstatt aufgewachsen, im Salzkammergut, direkt am See. Ein Sohn von einem Gasthof, ja, das relativ bekannt ist. Aber mein Papa war Lehrer in der Holzfachschule Hallstatt. Und so bin ich in frühester Jugend eigentlich mit dem Thema Holz und mit dem Thema Handwerk in Kontakt gekommen.
Du bist sozusagen im Zentrum vom Salzkammergut aufgewachsen, möchte man fast sagen, mit dem geschichtlichen Thema natürlich. Hast du das sozusagen schon als Baby mit in die Muttermilch gekriegt?
Baby in der Muttermilch weiß ich nicht genau, aber seit meinem vierten Lebensjahr habe ich mich für Archäologie interessiert und mit 5 habe ich auch beschlossen, Archäologe zu werden.
Das gibt's nicht.
Das ist aber wahr, ja. Ich habe dann mit 14 beschlossen, Musikinstrumentenbauer zu werden und mit 24 ist mir dann aber wieder eingefallen, dass ich eigentlich Archäologe werden will und dann habe ich als bereits ausgelernter Musikinstrumentenbauer für Geige und Gitarre, habe ich dann angefangen, Urgeschichte zu studieren in Wien.
Jetzt haben wir einen schönen Beginn.
Unglaublich. Aber Wolfgang, du hast uns vorher erzählt im Vorgespräch, dass du ja bereits mit 3 Jahren in der Werkstatt vom Vater gesessen bist und jeden Span angeschaut hast, der vom Holz runtergefallen ist und so weiter. Also was hat dich so fasziniert an dem Element Holz oder an dem Werkstoff Holz und was hat dich so fasziniert an der Archäologie?
Holz in der Archäologie ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Und gerade diesbezüglich ist Hallstatt auch ein sehr spezieller Ort, weil in den Salzbergwerken erhält sich Holz nämlich schon.
Ja. Weil sonst verrottet es.
In der Regel verrottet Holz. Und diesbezüglich möchte ich auch jetzt gleich die Pfahlbausiedlungen reinspielen, weil auch dort kann sich Holz sehr gut erhalten. Und wir sprechen in der Urgeschichte zwar von Steinzeit, von Bronzezeit und von Eisenzeit, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es war immer eine Holzzeit.
Das hast du schön gesagt, wirklich. Das gefällt mir gut. Jetzt hast du die Pfahlbauten schon vorweggenommen, da kommt was ganz was Großes. Dafür lassen wir uns nur ein bisschen Zeit. Was war es jetzt, was dich in der Archäologie schon als Kleinkind so fasziniert hat?
Ich bin ein haptischer Mensch und dadurch, dass wir natürlich sehr geprägt waren von unserem Herrn Papa in der Werkstatt, wo im Winter ja mehr oder weniger das familiäre Leben stattgefunden hat, waren wir als Kinder schon immer mit Werkzeugen vertraut, haben, sind beigezogen worden zu Hilfsdiensten mit Hobeln, mit Stämmen, mit Löchern, Bohren oder Schleifen. Und das hat mich auch sehr interessiert und mein Herz ausgefüllt. Und was sehr spannend war, war auch später, bin ich oft draufgekommen, wie viel ich eigentlich schon weiß, nur weil ich es gesehen habe. Ah. Also da ist mir erst klar geworden, wie viel man lernt durch Zuschauen.
Was hat er denn gemacht? Hat er Boote gebaut?
Er hat Möbel restauriert, er hat Möbel gebaut, er hat Musikinstrumente gebaut. Also alles, was jünger war als Biedermeier, war für ihn kein Möbel. Er war mehr in der Gotik, in der Renaissance und im Barock zu Hause. Nicht? Also Biedermeier ging gerade noch so. Nicht? Aber wir haben halt Möbel aufgeschwartelt, Schellackpolituren gemacht und vor allem halt versucht, die Möbel immer mit den Originalhölzern so zu restaurieren, dass man das auch kaum gesehen hat.
Warst du glücklich in dem Beruf? War das damals das Richtige, was du gemacht hast? Weil du bist ja dann später wieder auf die Uni gegangen. Aber war das so in deinen frühen 20ern genau das, was du machen wolltest?
Also ich fühle mich auch heute in einer Werkstatt noch sehr wohl und ich liebe auch den Geruch von Shellac und von Terpentin und von Spiritus, weil das war für mich immer die vertrauten Gerüche des Winters und von einer Familie. Im Sommer war das Gasthaus offen, da war das Leben völlig anders. Also und im Winter war halt einfach Familie im engeren Kreis und Werkstatt.
Ja, was interessant ist, du redest vom Gasthaus, du hättest ja genauso Koch werden können in Wirklichkeit, oder? Das war nie was für dich.
Also ich gebe auch Kochkurse in der Archäologie. Also Kochen in der Urgeschichte wird in Aspern angeboten, nicht, wo wir von der Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit verschiedene Gerichte in unterschiedlichen Technologien herstellen und auch verkosten.
Ja, müssen wir kurz sagen, Aspern, ja. Niederösterreich, da hast du sehr viele Projekte schon verwirklicht, aber jetzt geht's Richtung Oberösterreich.
Es tut mir leid, ich muss über das Kochen noch sprechen.
Ja, unbedingt.
Ja. Was ist denn da dein Signature-Tisch, wie man heute sagt, aus der Steinzeit zum Beispiel? Was hat man denn damals gegessen?
Also sehr gut ankommt zum Beispiel Wels im Lehmmantel in der Kochgrube geschmaucht. Ja.
Wow, das klingt aber richtig gut.
Willst du es essen?
Bin mir nicht so sicher.
Bis jetzt hat es vielen geschmeckt und ich habe noch nie gehört, dass wer verstorben wäre. Also, nein, es schmeckt ausgezeichnet. Das ist auch Huhn im Lehmmantel oder quer durch. Nicht? Die Kochtechniken entwickeln sich, während man im Paläolithikum vor allem noch auf heißen Steinen gekocht hat oder eben Dinge in Lehm eingepackt und in die Glut gelegt hat oder auch einfach Luft getrocknet hat, hat man dann ab dem Neolithikum mehr oder weniger Kochtöpfe zur Verfügung gehabt. Das war eine Revolution auch in der Kochkunst. Damit konnten sich die Menschen auch ganz andere Lebensmittel erschließen und für sich genießbar machen. Und mit dem Aufkommen von Metall, mit Bronzetöpfen oder dann sogar mit Eisenspießen, Eisenpfannen, ab der späten Eisenzeit, ist das natürlich eine unglaubliche Revolution.
Ich verstehe jetzt, dass man Werkzeuge ausgräbt, wenn man Glück hat. Aber wie kommt man drauf auf Kochrezepte von längst vergangener Zeit?
Also da darf ich das wohl bekannteste Kochrezept anführen, das wir aus der Archäologie kennen und da kehren wir nach Hallstatt zurück. In Hallstatt findet man im Salz eingebettet auch Organisches, also wie Holz, Leder, Textilreste, aber unter anderem auch die Ausscheidungen der Bergleute. Und die hatten zum Teil so eine Durchseuchung mit Parasiten, dass die Verdauung entsprechend schlecht war. Und so kann man auch aus diesen Resten relativ genau herausfinden, was die denn gegessen haben. Und das war das Hallstätter Berg Richard, eine Mischung aus Saubohne, Linse und Gerste mit Schlachtabfällen wie Rüssel, Füßen und Schwänzchen von Schweinen. Und das hat man dann mit Gewürzen der Saison garniert und konnte das vom Suppigen bis zum Breigen bis zum nahezu festen Zustand kochen und essen. Und alles spricht dafür, dass die Menschen über hunderte von Jahren genau dieses Gericht im Berg zubereitet und auch gegessen haben.
Was war das? Getreide mit Speck?
Das war Linse, Gerste und Saubohne.
Wahnsinn. Irre, aber das ist ja ein Wahnsinnsglück, oder dass man das gefunden hat. Sonst würde man das ja nie wissen, weil du hast ja vorher schon bei Holz gesagt, dass es relativ schwierig ist, dass das die Zeiten übersteht. Aber Ausscheidungen von Menschen wahrscheinlich gibt es kaum auf der Welt, oder?
Wenige müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Spannend diesbezüglich vielleicht. Dieses Richard ist heute in der Steiermark, in Slowenien und auch in Kärnten noch sowas wie ein richtiges, typisches Landesgericht. Also auch die Kulinarik im innalpinen Raum geht zum Teil bis in die Urgeschichte zurück.
Das ist ja echt spannend, unglaublich.
Das ist eine tolle Geschichte.
Also das Thema geht gerade irrsinnig auf.
Mhm. Ja, absolut. jetzt bist du, hast du gesagt, Mitte 20, plötzlich erinnerst du dich an deinen Kindheitswunsch, Archäologe zu werden. Das klingt wahnsinnig linear. Aber was war wirklich der Auslöser? Was hat dich dazu gebracht, dann noch einmal alles auf eine Karte zu setzen oder wahrscheinlich sogar in einen Koffer zu packen und wegzugehen aus der Heimat und noch einmal ganz neu zu starten?
Ja, ich habe das jetzt nicht so plötzlich gemacht. Ich kannte damals in Hallstatt viele Leute von der Berggrabung und die haben mir eben dann bei ein, zwei Bier am Abend in der Ruth erzählt, man braucht kein Griechisch, um Urgeschichte zu studieren. Und Latein hatte ich ja von meiner Schulausbildung in Bad Ischl. Und so hat mir das dann sehr interessiert. Gleichzeitig habe ich in dieser Zeit sehr viele Drehleiern gebaut. Und ich kannte dann plötzlich nur noch Leute, die Drehleier spielen und habe nur noch mit Leuten gesprochen, die Drehleier spielen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so mit 24, willst du den Rest deines Lebens nur über Drehleien reden? So interessant dieses Instrument ist, ich liebe es heiß, mhm. aber ich habe mir gedacht, da muss es noch irgendetwas anderes geben. Und mein Wunsch war, Projekte zu machen, wo mehr Leute beteiligt sind, die vielseitiger sind, die ja von der Öffentlichkeitswirkung ganz anders sind. Und da habe ich mir gedacht, könnte die Archäologie genau das Richtige sein? Und bis jetzt bin ich dieser Meinung immer noch.
Ich finde total spannend, dass du erzählen kannst, dass du deinen Beruf, den du mit den Händen ausgeführt hast, tatsächlich dann mitgenommen hast in die Wissenschaft. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Weil du bist ja eigentlich dem Werkstoff Holz und der Bearbeitung von Holz überhaupt nie untreu geworden, sondern du hast es nur kombiniert mit dem, was du dann auf der Uni gelernt hast und dann später auch gelehrt hast wahrscheinlich.
Ja, also in der Werkstatt des Vaters haben wir getischlert, haben wir restauriert. Dann im Musikinstrumentenbau geht man in Feinheiten, die sind unglaublich. Also man kann Hobelspäne mit 200stel Millimeter herstellen. Und das muss man auch, wenn man eine Gitarrendecke fügt zum Beispiel. Und dann bin ich den Weg ganz in die andere Richtung gegangen, bis zum Steinbeil, wo man mehr oder weniger mit Werkzeug aus Stein, Holz und Knochen Bäume fällt, zerlegt, zubearbeitet und dann auch damit Gebäude baut. Also mich interessiert der Weg des Holzes von den Anfängen bis in die höchsten Spezialisierungen und das hat sich bis heute nicht geändert.
Was hast du dann studiert?
Urgeschichte, mhm. Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien und bin dort bis zum heutigen Tag auch an Vorlesungen zur experimentellen Archäologie beteiligt. Und das freut mich und das mache ich sehr gern. Und wir haben in Wien diesbezüglich wirklich eine sehr, sehr gute Basis, die auch bereits in den 50er, 60er Jahren angefangen hat. Also das war wesentlich früher als in anderen Ländern Europas. Und so sind wir im Hinblick auf Experimentalarchäologie eigentlich immer noch fast eine Generation vorne.
Und jetzt verteilt sich das auf ganz Österreich, oder? Du hast überall in Österreich Projekte, kann man das so sagen?
Na, überall ist jetzt schon sehr, sehr großzügig ausgedrückt. Aber vor allem in Ostösterreich und auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Also wir haben ja in Italien schon eine Befestigung gebaut in der Nähe von Montale. Übrigens nur wenige hundert Meter entfernt vom Grab von Pavarotti. Ja. Oder wir haben in Deutschland gebaut, in Ungarn auch einiges gemacht. Und wir machen nicht nur Gebäude und Objekte, wir machen auch sehr viele Präsentationen zum Handwerk und da werden wir auch sehr weit und sehr gerne eingeladen.
Und meistens in Freilichtmuseen oder auch in Museen, oder?
In erster Linie natürlich in Archäologiemuseen und manchmal haben die auch einen Freilichtbereich dabei.
Okay. Ja. Was kann die experimentelle Archäologie erzählen, was zum Beispiel eine normale Ausgrabung oder Bericht einer Ausgrabung nicht erzählen kann? Warum macht man das?
Naja, die Archäologie ist eine Forschung, sie beruht auf Material und auf Dingen, die wir finden. Wir finden diese Dinge aber nicht neu, sondern wir finden sie so, wie sie aus dem Leben der Menschen ausgeschieden sind. Sprich, wir graben im Müll. Ja. Und das geht durch viele Filter. Darum ist in den meisten Grabungen ja vor allem damit zu rechnen, dass man Keramik findet. Das ist unser Leitfossil. Also an der speziellen Ausformung von Keramik können wir sehr schnell und sehr präzise sagen, aus welcher Zeit die Funde stammen. Darüber hinaus gibt es dann nur Steine, Metalle, Glas und Knochen. Und nur unter speziellen Fundumständen können sich auch organische Reste wie Holz, Leder oder Textilien erhalten. Und ohne diese speziellen Fenster, man darf diesbezüglich denken eben an Bergwerke, an Salzbergwerke, an Brunnen, an Seeuversiedlungen, an Gletscherfunde, wie zum Beispiel das beim Ötzi war. Oder in anderen Weltgegenden sind da auch sehr trockene Gebiete, Wüsten, sehr interessant. Auch dort erhalten sich organische Stoffe sehr gut, wie in Innerasien oder in Ägypten oder in Nordafrika. Aber diese Fenster sind für uns unumgänglich und ganz wichtig, damit wir die Lebenswirklichkeit der Menschen der Vergangenheit auch rekonstruieren können. Weil mehr wie 99% aller Gegenstände waren aus Holz oder aus Holzderivaten wie Rinde oder Bast hergestellt. Und diese Materialien waren einfach die Grundlage, nicht zuletzt auch dafür, dass sich der Mensch entwickelt hat und nicht zuletzt dafür, dass er von Afrika kommen auch Europa für sich kolonisieren konnte.
Aber kannst du durch deine Forschung auch wirklich ein Bild machen, wie das Leben war bei diesen Menschen? Oder andere Frage, wie war das Leben früher in diesen Zeiten, die du erforscht?
Ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man erkennt, dass es ganz viele verschiedene Frühers gegeben hat. Und wir müssen uns genau darauf einigen, von welchem Früher wir gerade sprechen. Nehmen wir mal als Beispiel die Jungsteinzeit, nicht? Die Zeit der ersten Bauern um 5600 vor Christus in unserem Raum, wo die Menschen beginnen, Ackerbau zu treiben, sesshaft zu sein, große Häuser zu bauen, nicht ein Jäger und Sammler, der geht in seinem Revier herum, der bewegt sich auch nicht planlos. Der hat seine Winterlager, seine Sommerlager, seine Jagdlager. Man trifft sich zu bestimmten Zeiten mit anderen befreundeten oder benachbarten Gruppen. Und die Bauern selbst müssen aber da bleiben, wo sie das Getreide angesät haben, damit, wenn es dann reif ist, nicht jemand anderer kommt, um das zu ernten. Das heißt, es ist ein völlig anderes Leben, eine völlig andere Philosophie dahinter, aber natürlich eine, die auf der einen Seite zwar mit viel mehr Arbeit verbunden ist, als ein Jäger und Sammler mit dem Sicherstellen seiner Grundlagen hat, aber es ist Sicherheit dahinter. Nicht? Also man kann sich darauf verlassen, wenn man was sieht, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es da auch eine Ernte geben und das ermöglicht eine sichere Lebensplanung unter Anführungszeichen. Nicht? Und mit jeder neuen Pflanzenart, mit jeder neuen Tierart, die dazukommt, verbreitert sich quasi diese Risikostreuung und jede neue Pflanze ist ein riesiger Gewinn im Hinblick auf Sicherheit und natürlich auch im Hinblick auf Bevölkerungswachstum. So waren zum Beispiel in der Bronzezeit die Neuerungen mit Hirse und Bohne ganz gigantisch. Nicht? Die Bohne als Eiweißspender, die man auch gut einlagern kann. Die Hirse als Alternativfrucht zum Getreide, nicht, wenn es einen Hagel gibt oder einen Käfer gibt. Die Hirse bleibt und sie hat ähnliche Eigenschaften. Und diese Überlegungen, die können wir bis heute anstellen. Nicht? Also wir haben viel mehr Traditionen noch aus der Steinzeit, aus der Bronzezeit und aus der Eisenzeit, die bis in unser heutiges Leben nachwirken, als es uns bewusst ist.
Aber das fasziniert mich total. Jetzt hast du das nämlich angesprochen. Du wühlst sozusagen im Müll der längst vergangenen Zeiten. Wie viel Müll produzieren wir eigentlich? Und wird da auch mal wer drin wühlen? Oder wird man da sich denken, um Gottes Willen, was haben die damals aufgeführt?
Also wenn ich mir es aussuchen kann, würde ich lieber im Müll der Steinzeit wühlen.
Ich auch.
Das darf ich ganz ehrlich sagen. Na klar wird es das geben. Davon gehe ich aus. Und was so spannend ist, es gibt natürlich später dann auch Aufzeichnungen von Römern, von Griechen, von mittelalterlichen Schreibkundigen, die vor allem in Klöstern beheimatet waren. Aber was immer aufgeschrieben wurde, passiert in einer bestimmten Intention und irgendwer finanziert es und darum ist die Information auch gefiltert oder manipuliert. Nicht? Der Müll lügt nicht. Der Müll ist völlig wertfrei und das ist auch spannend. Also man könnte da unsere heutige Gesellschaft eigentlich über den Müll viel besser zeichnen, als wie über das, was wir von uns selber glauben.
Ja, ich habe mal von einem Projekt gelesen, dass Promi-Jäger den Müll von Prominenten wieder rausfischen und damit herzeigen, was die wirklich alles wegschmeißen und verbrauchen.
Ich hab das früher bei dir gemacht.
Das wird schon so sein. Also davon hört man immer wieder. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist natürlich schwierig, weil in der Ur- und Frühgeschichte alles, was man nicht mehr gebraucht hat, konnte man guten Gewissens einfach wegschmeißen, weil das meiste ist ja wieder Erde, ist ja wieder Humus geworden und konnte wieder ungetrübt in den Kreislauf der Natur zurückkehren. Das ist ja das große Problem mit unserem heutigen Müll. Wir produzieren Dinge, die so chemisch verändert sind oder modifiziert sind oder fabriziert sind, die werden eben nicht mehr Natur. Und da gilt es, das einfach so zu handeln, dass das auch wieder eine Chance hat, dass diese Dinge vernünftig in einen Zyklus zurückkehren. Weil wir sprechen ja hier nicht von Verbrauchsgütern. Nicht? Also unsere Luft, unser Wasser, unser Holz, alle möglichen Dinge, das sind ja Dinge, die schon die Saurier benutzt haben. Also das Wasser, was wir trinken, das haben Dinosaurier schon in ihrer Harnblase gehabt. Das muss uns völlig klar sein. Ja.
Der Kreislauf des Lebens. Aber glaubst du, haben wir eine Chance? Wird die Menschheit gescheiter? Wird sich da was ändern? Werden wir weniger produzieren oder nachhaltiger produzieren?
Ich würde jetzt mal sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. und ich bemühe mich sehr diesbezüglich, positiv und auch gutgläubig zu bleiben. Ich versuche das in meinem Leben, wo immer möglich, schon zu leben. Also, und es fängt damit an, wenn man einen Plastiksack nicht nur einmal verwendet, sondern fünfmal. Dann habe ich mir schon vierter Sport. Nicht? Ja. Und ich glaube, es sind oft diese kleinen Dinge, die viel ausmachen. Oder ich gehe mit dem Korb einkaufen. Ich bin auch jetzt mit dem Korb. Da ich verwende seit 40 Jahren Körbe. Nicht? Und das sind natürlich Kleinigkeiten und ich muss auch beruflich ein Auto verwenden, aber ich versuche jede Fahrt so zu planen, dass ich mindestens 3 bis 5 Sachen beim Hin- und beim Zurückfahren auch erledigen kann. Und das halt so bewusst und sparsam wie möglich einzusetzen.
Super.
Wahnsinn. Du, ist es, oder siehst du es auch als Teil deiner Aufgabe in deinem Beruf, dass du dieses Leben, das du gerade beschrieben hast, den Menschen irgendwie zugänglich zu machen? Geht es auch darum, dass man jetzt zum Beispiel Kindern und Jugendlichen zeigt, das Leben war nicht immer so wie jetzt, sondern es hat einmal eine andere Zeit gegeben und vielleicht verstehen sie dadurch die Geschichte besser, aber auch das, was sie heute haben?
Das ist ein Nebeneffekt, der mir schon sehr früh bewusst geworden ist und der mir auch ein Anliegen ist. Und wir bauen eben Häuser nach, Häuser der Urgeschichte aus verschiedenen Zeitstellungen und die sind aus Lehm, aus Holz, aus Stroh, aus Stein, aus Rinde gebaut. Und das sind nachhaltige Baumaterialien, die heute, würde man sagen, einen positiven ökologischen Fußabdruck haben. Und natürlich sind diese Baumaterialien auch heute noch bestens geeignet, um eine Umwelt zu schaffen für uns Menschen, in der wir uns wohlfühlen. Es gibt kein besseres Material wie Lehm, der so feuchtigkeitsausgleichend ist. In einem Lehmbau gibt es keinen Schimmel, sondern der kann Unmenge Wasser aufnehmen und bei Bedarf auch wieder abgeben. Und Holz und Stroh, wenn das Haus nicht mehr gebraucht wird, kann man das wunderbar in einer Hackschnitzelheizung entsorgen oder es wird wieder Humus und man kann da wieder Karotten und Gemüse anbauen. Und ich denke, die Idee, ich bin diesbezüglich immer noch voll in der Archäologie und mit Freilichtbereichen und mit diesen Häusern, aber die Idee, dass wir die Technologien, die wir dabei erforschen und entwickeln, auch mal zusammenlegen mit modernen Architekten, die Häuser für Familien bauen, die Idee ist schon da und das wäre wahrscheinlich sehr spannend. Ja.
Aber warum sind wir weggekommen, eben mit diesen unter Anführungszeichen guten Baustoffen zu bauen? Was war der Grund, warum der Mensch weggegangen ist und dann irgendwann die Ziegel genommen hat?
Ja, also ich sehe den Ziegel durchaus noch als ganz einen tollen, guten Wirkstoff, weil er ist ja nichts anderes als gebrannter Lehm. Nicht? Also Ziegel ist was ganz was Wunderbares und vieles, was für den Lehm gilt, gilt für den Ziegel natürlich auch noch. Letztlich weggekommen davon ist man natürlich in den städtischen Bereichen, wo es darum geht, dann ein Gebäude zu bauen, die höher als 3 Stockwerke sind, die man auch schnell und günstig bauen sollte und die natürlich auch statisch so sein müssen, dass man die gut rechnen kann. Das war zum Beispiel beim Holz ganz ein wichtiger Faktor, dass das gegen Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts aus dem städtischen Wohnbau verschwunden ist, weil man es nicht so gut rechnen konnte, weil jeder Baum ein bisschen anders ist, weil der eine hat Ast, der andere hat keine Ast, der eine ist schneller gewachsen, hat breitere Jahresringe, der andere nicht. Und erst jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch die sogenannte Leimbinder-Technologie, wo man viele Bretter mit relativ modernen, belastbaren Klebern wieder zusammenklebt zu Durchmessern beliebiger Stärke, jetzt zieht das Holz wieder auch in den urbanen Wohnbau ein.
Es gibt ja wieder erste Hochhäuser aus Holz, das ist ja eine tolle Geschichte.
Ja, und Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Gerade wir in Österreich wären ja eigentlich sehr ungeschickt, wenn wir uns das nicht zunutze machen würden.
Da sind wir jetzt beim Thema. Das finde ich nämlich großartig. Jetzt haben wir die Kurve gekratzt. Pfahlbauten in den Seen sind ja auch ein interessantes Thema und eines, an dem du gerade dran bist, oder?
Ja, wir sind da in einer Planungsphase. Es gibt die Idee, im Jahr 2027 am Attersee auch wieder Pfahlbauhäuser zu zeigen und dafür müsste man sie natürlich entsprechend vorher bauen. Ganz besonders sind Pfahlbauten in der Archäologie natürlich schon zu betrachten, weil die Pfahlbauten waren ein Thema, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Menschen nördlich der Alpen nahezu beflügelt hat. Man spricht da von der Pfahlbauromantik und man muss sich vorstellen, für die sehr traditionellen und konservativen Gesellschaften Nordeuropas oder Mittelnordeuropas war natürlich diese Vorstellung von sehr leicht bekleideten Menschen, die ein frohes, freies Leben am See führen, das war sehr verlockend. Da gibt es auch sehr schöne Darstellungen. Gleichzeitig war man natürlich auch versucht, das Leben dieser Menschen völlig zu überzeichnen und überhöht darzustellen, weil man wollte ja den mediterranen antiken Kulturen der Römer und Griechen etwas entgegensetzen. So muss man das auch verstehen. Das ist nichts Schlechtes, aber man muss jede Geschichtsinterpretation immer ganz genau vor dem Hintergrund ihrer Zeit, in der sie entstanden ist, sehen, um sie auch verstehen zu können. Und natürlich sind wir Archäologen die Leute, die jeden Tag hart daran arbeiten, dass das, was wir gestern erzählt haben, morgen nicht mehr stimmt.
Du meinst, man muss sich selber irgendwie rechtfertigen, jeden Tag wieder?
Nicht rechtfertigen, aber wir forschen natürlich weiter und immer wieder gibt's Funde, Interpretationen oder Auswertungen, die unser Bild verbessern, korrigieren. Aber wir sind bestrebt, immer nach bestem Wissen und Gewissen das beste Bild zu zeichnen, das wir auf der Basis unserer momentanen Kenntnislage zeichnen können. Und natürlich gibt es mit jedem Neufund die Chance, dass man das noch genauer, noch besser machen kann. Und manchmal muss man halt auch was revidieren. Das ist so auf der Welt.
Ich habe das übrigens auch erlebt, und zwar bei der Venus von Willendorf, wo sie ja immer geheißen hat, Fruchtbarkeitsgöttin und was weiß ich. Und dann ist man drauf gekommen, stimmt gar nicht. Ist eine ganz normale ältere Frau, die bei den Kindern geblieben ist, wahrscheinlich eine Großmutter. Also da gibt es ja auch immer weitere Entwicklungen, man forscht und kommt dann auf ganz andere Dinge drauf. Du hast recht. Das mit den Pfahlbauten ist interessant. Du hast den Attersee erwähnt, gab es aber, glaube ich, im Salzkammergut an anderen Seen auch, oder?
Also nicht nur im Salzkammergut, es ist so, dieses Konzept der Pfahlbauten, sprich, wo der Mensch Siedlungen am See anlegt und so dieses spezielle Klima, diese spezielle Umgebung nutzt, die natürlich zu tun hat mit Fischfang, mit Transportwesen. Manchmal sind die Siedlungen auch spezialisiert auf Keramikproduktion, später auf Metallurgie, auf Kupfer, Schmelzen, Kupfergießen, Kupfergeräteerzeugung, die ist eigentlich wesentlich älter als das, was wir rund um die Alpen finden. Also wir haben in Spanien, in Italien, auch am südlichen Balkan haben wir Pfahlbauten, die ins 8. Jahrtausend vor Christus zurückgehen und dann über 7., 6. sich entwickeln. Kurz vor 4000 vor Christus erreicht dieses Konzept, diese Idee, den Raum rund um die Alpen. Und da sind auch die ältesten Pfahlbauten, die wir kennen, sind mehr oder weniger mittelneolithisch noch, ja, also die Zeit, wo hier im Weinviertel die großen Kreisgrabenanlagen stehen, wo man die Keramik sehr bunt bemalt, mit Gelb, mit Rot, mit Schwarz, mit Weiß. In dieser Zeit besiedelt man die Seeufer. Die Seeufer sind ganz eine tolle Ressource, nicht? Da gibt's noch wesentlich mehr Fische, als das heute am Attersee der Fall ist. Es gibt sehr viel Wald, da gibt's Einzugsgebiete, da gibt's natürlich auch ein Hinterland, wo ganz normale Bauern leben, die, mit denen man natürlich Tauschhandel treiben kann. Und so wird diese Nische ganz gezielt besetzt und das geht dann ins Neolithikum durch die ganze Kupferzeit durch, also die beginnt bei uns so circa 3500 vor Christus, geht bis 2500 vor, dann beginnt die Bronzezeit, die Pfahlbauten ziehen durch die gesamte Frühbronzezeit, Mittelbronzezeit bis ans Ende der späten Bronzezeit um 800 vor Christus und dann kommt es interessanterweise zu klimatischen Veränderungen. Es wird etwas kühler, die Seespiegel sind großen Schwankungsbreiten unterworfen und es wird auch feuchter. Und das dürfte dazu geführt haben, dass diese Art zu leben einfach nicht mehr interessant war. Und dann hören die auch auf. Aber wir haben eine Tradition von mehr als 3.500 Jahren Pfahlbauten rund um die Alpen, die quer durch verschiedenste Zeitstellungen gehen. Also es gibt nicht eine Pfahlbaukultur, es gibt hunderte Pfahlbaukulturen, die oft sehr kleinstrukturiert sind, sehr typisch ausgeprägt sind, die auch oft relativ kurzlebig auch sind. Und für die Archäologie sind Pfahlbauten natürlich vor allem deswegen so interessant, weil wir durch diese feuchten Milieus im Seeuferbereich auch die Chance haben, organisches Material wie Holz, Leder oder Textilien zu finden. Sprich, es ist eines dieser seltenen Fenster in die Vergangenheit, wo wir Materialien finden, die in anderen Böden vergänglich sind.
Das heißt, du wirst sofort loslegen und alles da suchen?
Naja, das muss man ein bisschen vorsichtig sehen, weil diese Erhaltung von so vielen tollen Sachen, die ist natürlich ganz faszinierend und spannend, nur die Konservierung dieser Sache und die Lagerung dieser Gegenstände ist natürlich entsprechend aufwendig. Also ich würde davor warnen, kurz und unüberlegt sofort irgendwo Grabungen zu starten, sondern das gehört genau geplant und die Kosten für Grabungen sind nur ein Bruchteil von dem, was die Folgekosten bedeuten. Und das ist der Archäologie natürlich sehr wohl bewusst und darum gehen wir mit diesen Fundstellen sehr sensibel um. Denn solange die Funde dort sind, wo sie jetzt sind, sind sie ja am besten aufgehoben, nicht? Solange es nicht irgendwelche Seen austrocknen oder sonst irgendwas passiert, nicht? Also, das ist ein Fenster in die Vergangenheit. Und da muss man einen Gedanken reinspielen. Der Boden ist wie ein Geschichtebuch, ein riesengroßes Archiv über unsere Vergangenheit, das weit hinter alle schriftlichen Aufzeichnungen zurückgeht. Man kann es aber nur einmal lesen. Auch eine Grabung ist eine Zerstörung, nicht? Und eine Grabung macht nur dann Sinn, wenn gesichert ist, dass das ganz penibel dokumentiert wird, weil in dem Moment, wo die Grabung fertig ist, ist auch das Archiv weg. Nicht?
Das war wunderschön, das habe ich so noch nie gesehen.
Ja, das stimmt. Ich denke jetzt gerade, ich habe eine neue Arte-Doku gesehen über den Tutanchamun und über dieses, und genau so war es. Man findet ja mittlerweile heraus, dass da viele Dinge ganz anders gelaufen sind, als erzählt wurde.
Ah. Diesbezüglich muss man auch wertfrei sagen, die Grabungstechniken haben sich natürlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr verbessert. Nicht? Damals war das schon mehr, auch gerade im Hinblick auf Pfahlbauforschung, einfach eine Fundaufglaubung, eine Schürfung. Ja. Nicht? Man hat halt mit Netzen oder mit großen Gabeln oder mit Schabern den Boden abgegrast, erste Taucherglocken entwickelt und einfach die Funde aufgesammelt. Nicht? Heute würde man die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber die konnten das halt nicht anders. Und wir müssen froh sein, dass sie die Sachen überhaupt aufkommen
jetzt
haben.
Verstehe ich,
keine Selbstverständlichkeit.
Jetzt verstehe ich natürlich, was du gemeint hast. Man sollte also besonnen rangehen und gescheit planen, damit man möglichst das Maximum auch rauskriegt, oder?
Und erhält, oder? Unterhalten kann.
Ja, es zumindest so weit erhält, dass man das auswerten kann. Nicht? Mhm. Die Zeit läuft gegen uns, also durch moderne Bautätigkeiten, auch durch die Schifffahrt, auch durch Seespiegelschwankungen, auch durch den Rückgang der verschiedenen Schilfgürtel in manchen Bereichen, ist es natürlich so, dass auch der Seegrund starker Erosion unterworfen ist. Und das ist auch der Grund, warum gerade in den letzten Jahrzehnten wieder verstärkt Pfahlbaufunde auftauchen, weil die einfach am Seegrund ausappern, wenn man das so sagen kann. Nicht? Und deswegen sollte man so sensibel damit umgehen, weil wenn sie weg sind, sind sie weg.
Aber jetzt stellt sich die Frage, wer beauftragt dich mit so einem Projekt? Ist es das Land? Wer ist es? Sind es Museen?
Also ich sehe mich da als Teil einer großen archäologischen Familie. Mein Hauptbeschäftigungsgebiet ist es, auf der Basis von Funden und Befunden die Gebäude, die Strukturen der Vergangenheit wieder aufzubauen im Sinne der experimentellen Archäologie. Ich bin selten der direkt vor Ort auf der Grabung steht, um Dinge auszugraben und dann halt zu dokumentieren und sicherzustellen. Aber ich habe das früher viel gemacht und ich besuche auch Grabungen sehr gerne, denn alles, was man selbst gesehen hat in dieser Phase, wo es ausgegraben wird, das hat man gesehen und keine Dokumentation der Welt kann diese Eindrücke ersetzen, die man hat, wenn man wirklich selbst die Hausgrundrisse gesehen hat, die Schichten gesehen hat und die Scherben in der Hand gehabt hat. Also mir geht so, wenn ich einen Scherben mal in der Hand gehabt habe und beschnüffelt habe, ich weiß den Rest meines Lebens, wie der ausschaut und ich erkenne Ähnliches wieder.
Wenn du jetzt einmal, jetzt gehen wir nochmal in Salzkammergut als Ganzes und zu den Funden oder zu den Ausgrabungen, was waren denn die wichtigsten Funde, die es gibt im Salzkammergut? Also am Attersee werden es ein paar gewesen sein, aber ich glaube am Mondsee waren auch welche und in Hallstatt?
Reden wir jetzt nur vom Pfahlbauforschung oder reden wir von Archäologie?
Nein, reden wir vom Pfahlbau, weil sonst wird es, glaube ich, zu groß.
Ja, wenn es um Archäologie gehen würde, würde ich natürlich sofort mit Hallstatt anfangen. Also Hallstatt ist weltweit einer der brisantesten archäologischen Hotspots, die wir haben, wo man vom Neolithikum bis in die Neuzeit alle Schichten, alle Straten und Funde in unglaublicher Qualität haben. Also man kommt an Hallstatt nicht vorbei. Bei Pfahlbau ist es aber so, Pfahlbauten vom Hallstätter See kennen wir vorläufig nicht aus dem Neolithikum und nicht aus der Bronzezeit. Es gibt einiges an Pfosten und Stegen aus dem Mittelalter, ganz klar. Die Salzschifffahrt hat natürlich immer wieder Uferverbauten erfordert. Dazu muss man aber sagen, kurz nach 1500 hat man auch den See um 2 bis 3 Meter angehoben, um das leichter schiffbar zu machen. Das heißt, auch hier kann die eine oder andere Überraschung schon noch im See sein. Und dadurch, dass der Seespiegel in dem Fall ja erfreulicherweise gehoben wurde, darf man davon ausgehen, dass potenzielle Fundstellen hier noch besser geschützt sind, als sie es vorher waren. Da steckt möglicherweise für die Zukunft noch allerhand drin. Wenn wir aber von dem sprechen, was man heute als Pfahlbauten in Österreich verstehen, dann darf man sagen, wir haben sehr schöne am Mondsee, viele Stationen, auch am Attersee, auch an kleineren Seen, am Kreuzschacher See, an anderen Seen. Und es würde mich wundern, wenn im Endeffekt nicht alle Seen, die in der im jungsteinzeitlichen Milieu vorhanden waren, dann sind die auch genützt worden. Und unabhängig davon, ob wir heute das schon gefunden haben oder noch nicht, eine Methode, die diesbezüglich sehr aussagekräftig ist und wo ich auch ein großer Fan davon bin, sind Pollenprofile. Also man geht ins Moor oder einen feuchten Untergrund, schlägt da Rohre rein und da kann man Proben nehmen und in diesen Proben finden sich noch die Pollen, die kann man zeitlich stratifiziert darstellen und dann sieht man ja sehr schön, ob in einer gewissen Zeit Nutzpflanzenpollen vorhanden sind oder nicht und in welchem Ausmaß. Und dadurch kann man eigentlich linear Rückschlüsse darauf ziehen, ob es in einer gewissen Zeit, in der Steinzeit, in der Bronzezeit oder anderswo menschliche Betätigung gibt. Und man sieht auch sehr schön, wenn die aufhört. Ja. Und da ist zum Beispiel für Hallstatt das Spannende, am Beginn der späten Bronzezeit, etwa um 1300, 1200 vor Christus, haben wir in Hallstatt in dem Pollenprofil einen Ausschlag von anthropogenen Pollenmaterialien, der ist fast so groß wie der des 12. 13. Jahrhunderts nach Christus als der neuzeitliche Bergbau. Also da im, muss man sagen, hochmittelalterliche Bergbau wieder beginnt. Also das muss gigantisch gewesen sein, in einem Ausmaß, von dem man sich kaum ein Bild machen kann. Ja.
Sehr spannend.
Unglaublich. Gehen wir zurück zu den Pfahlbauten, ja. Weil jetzt müssen wir schon langsam wirklich da in den See hineingehen und das Ganze ein bisschen aufarbeiten, weil du hast ja auch Werkzeug mit und so weiter. Jetzt gibt's Grabungen, jetzt werden Funde ausgegraben, wahrscheinlich bewertet. Wo kommst du dann wirklich mit der experimentellen Archäologie ins Spiel und was machst du da genau?
Ich komme eigentlich schon vorher ins Spiel, weil ich bin vor allem auch ein Spezialist für Holz und Holzoberflächen und Holzarten und welche Holzart für welche Verwendung und so weiter. Das heißt, oft werde ich auch während der Grabung schon geholt, um mir mal die Hölzer anzuschauen, zu schauen, die Hackspäne, wie schauen die aus, von welchen Werkzeugen sind die? Sind die von Steinwerkzeugen, von Kupferwerkzeugen, sind die eher vom Hausbau oder sind die eher von der Herstellung von Gerätschaften? Da komme ich schon dazu und das liebe ich auch heiß, nicht? Und für mich sind diese Informationen natürlich auch grundlegend dann im Hinblick auf die Rekonstruktion von Gebäuden, weil es eben dann darum geht, das, was wir gefunden haben, auch wieder ins Werk zu stellen, wieder zu tun. Und da war meine Magister und auch meine Doktorarbeit waren keltische Hölzer vom Ramsautal am Dürnberg bei Hallein. Ich habe in jungen Jahren leichtfertigerweise die Bearbeitung von 9000 keltischen Holzresten übernommen und ich wusste damals nicht, dass es mich 20 Jahre beschäftigen wird. Es war immer nebenbei und letztlich auch ohne Salär, nicht? Das muss man dazu sagen. Aber für mich war das insofern so spannend, weil ich dort quasi hunderte Holzscharten gehabt habe von unterschiedlichsten Tätigkeiten, die aber sehr viel mit Hausbau zu tun hatten. Und so war ich eigentlich bei vielen Projekten eines der Hauptaugenmerke war, und da sind wir wieder dabei, dass ich schaue, wo fallen die Scharten runter und von was für einem Werkzeug kommen die. Das mache ich bis heute noch. Also ich habe meine Tätigkeit diesbezüglich in meinem dritten Lebensjahr aufgenommen und bin immer noch mit Herz und Seele dabei.
Aber das heißt, du bist ein Detektiv der Geschichte.
Ich würde sagen, Archäologen sind Detektive mit dem Spaten. Manchmal auch mit der Zahnbürste und manchmal mit der Pinzette, aber wir sind Detektive, ja.
Ist cool eigentlich, die Vorstellung. Sag, was waren die spannendsten Hölzer, zu denen du jemals hinzugezogen wurdest?
Sehr, sehr spannend sind zum Beispiel, da bin ich gleich wieder beim Dürnberg allein, nicht? Ich habe in diesen Siedlungsstraten auch Reste drinnen gehabt von gedrechselten Holzgefäßen aus der Zeit um 400 vor Christus. Sehr ungewöhnlich, sehr außergewöhnlich. Spannend deshalb auch in Hallstatt im ältereisenzeitlichen Bergbau haben wir kein einziges Stück, das gedrechselt ist und im Dürnberg in der Siedlung wenig kurze Zeit später eigentlich fast ausschließlich gedrechselte Ware. Also die Drechslerei dürfte da innerhalb von relativ kurzer Zeit völlig Platz gegriffen haben und dominiert haben. Und bei diesen über 40 Resten von gedrechselten Holzgefäßen, das waren Pyxiden mit Deckel, das waren Schüsseln, Schalen, kleine Teller mit aufgewölbten Rändern, waren auch drei Gefäße dabei, die aus Juglans waren, sprich aus Walnuss. Und die Walnuss sollte laut Pollenprofilen und auch laut anderen Informationen erst mit den Römern zu uns ins Land gekommen sein. Also die waren einfach 400 Jahre zu früh vor Ort. Sprich, das war ein Zeichen dafür, dass einfach der Import im inalpinen Raum in Hallein bereits in der Beginn der jüngeren Eisenzeit so war, dass man sogar Gegenstände aus Holz aus dem italischen oder Balkanraum importiert hat, respektive möglicherweise auch die Rohmaterialien dafür, weil es einfach unglaublich dekorativ ist. Aber das war für mich schon eine ganz spannende Sache, an der ich auch heute noch dran bin. Nicht? Spannend, in Hallstatt haben wir wiederum jüngst auch Reste von Walnüssen als Ernährungsergänzung für die Bergleute gefunden. Auch hier darf man an Import über die Alpen hinweg denken.
Aber kann man sagen, man weiß das nur so wenig darüber, weil einfach kaum Holz erhalten ist? Glaubst du, dass das in viel größerem Ausmaß zum Beispiel diese Interaktion zwischen dem südlichen und dem nördlichen Alpenraum passiert ist, dass man nur das nicht weiß, weil es eben keine Reste gibt?
Die Frage, glaube ich, muss man sehr differenziert behandeln, weil natürlich der Dürnberg durch seine Salzgewinnung und durch die enormen Profite, die dabei angefallen sind, absolut prädestiniert war als Zielgebiet für Importe. Nicht? Und die konnten sich das leisten, die haben auch andere Gegenstände, die es anderswo nicht gibt. Aber im kleinen Rahmen war dieser Handel über die Alpen hinweg natürlich schon vorhanden, seit zumindest der Kupferzeit. Weil, das muss uns klar sein, die Erzvorkommen im inalpinen Raum, in Tirol, in Salzburg, in Vorarlberg, waren natürlich vor allem der Grund, warum man am Beginn der Kupferzeit den inalpinen Raum überhaupt aufgeschlossen hat. Nicht? Ein anständiger Bauer im Frühneolithikum, der hat nur sehr wenig in den Bergen verloren. Nicht? Weil was tut der da? Da waren einzelne Jäger, Leute, die sich nirgends mehr anschauen lassen konnten und ganz spannend wieder, in Hallstatt mehren sich die Hinweise auf Tätigkeiten im Frühneolithikum. Und das darf man ohne allzu viel Fantasie schon auch wieder mit dem Salz in Verbindung bringen. Nicht? Da waren gerade jetzt im Sommer Grabungen, wo Werkzeuge aus der Zeit der ersten Bauern direkt im Ortsgebiet aufgetaucht sind. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend.
Aber wie glaubst du, jetzt denk mal wirklich an Hallstatt, ganz, ganz im Speziellen. Wie glaubst du, ist es früher passiert, wenn du erzählst, eigentlich haben die Menschen dort nicht hingezogen, das war jetzt nicht so spannend und ergiebig, dort Landwirtschaft zu treiben. Wie hat man das trotzdem gefunden, diese Vorkommen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Man kann sich vorstellen, dass irgendwo salzführende Quellen waren, wo das Wild sich gesammelt hat, dass Jäger das entdeckt haben. Es wäre aber auch durchaus möglich, dass irgendwie beim Erdrutsch oder beim anderen Geschehen einfach auch diese Schichten ausbissen haben und dass man das gefunden hat. Also irgendwie ist man draufgekommen, das geht eigentlich nur über Salzquellen oder wenn das so jetzt direkt an die Oberfläche kommt. Langsam tut es dann nicht, das nicht, weil es da weggewaschen wird und überbleibt diese satte Bergletten. Also es wäre an ein Geschehen zu denken, wie zum Beispiel einfach ein Bergbruch, eine Mure, wo einfach mal die Letten absaust, nicht? Und hinten bleibt das Salz und das hat man entdeckt. Oder bemerkt, dass das Wild sich dort auffällig sammelt. Mhm. Und so dürfte das relativ früh bekannt geworden sein. Und diese Salzadern, die ziehen ja unter dem gesamten Alpenkamm durch. Und es gibt nur ganz wenig Stellen, wo sie halt so nah an die Oberfläche kommen, dass sie den Menschen der Urgeschichte erreichbar waren.
Das ist schon fantastisch. Mir brennt seit ungefähr 20 Minuten eine Frage und sie hat immer nicht ganz gepasst. Ich würde es aber trotzdem gern stellen. Ich finde, man kommt immer wieder in Berührung mit dem Leben aus der Steinzeit und du hast das Spezielle aufgeschlüsselt und irgendwie kann man nichts greifen. Das ist zumindest meine Erfahrung gewesen in der Schule und so weiter. Ja, stimmt, du hast natürlich Werkzeug mit, aber meine Frage ist so, wie stellst du dir das Leben wirklich vor, das damals zum Beispiel am Attersee auf diesen Pfahlbauten passiert ist? War es ein gutes Leben? War es ein wahnsinnig hartes Leben? Wie waren die Leute organisiert? Wie haben sie zusammengelebt? Das würde mich einfach interessieren.
Ja, das sind sehr viele Fragen auf einmal. Also man muss sich mal vor Augen führen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in der Pfahlbauzeit in etwa um 30 Jahre gelegen haben dürfte. Das heißt nicht, dass einzelne...
Ich bin zum Leben, Robert.
Ich 5.
Entschuldigung. Nein. Na, ich noch 8.
Steigt gut ein, gell?
Also, Scherz beiseite. Auch damals hat es Leute gegeben, die 40 und 50 geworden sind. Aber es waren halt entsprechend in der Relation sehr wenige. Die Gruppen, in denen man gelebt hat, es waren überschaubare Sozialgruppen von mehreren Dutzend oder manchmal ein paar hundert Leuten. Das war aber dann schon eine richtige Großsiedlung. Das Leben war sehr überschaubar. Es war hart, aber ich glaube schon beglückend und sehr schön. Also ich denke, Kinder in ihrem 7., 8. Lebensjahr haben alles gewusst, was sie in diesem Leben wissen mussten und wären zur Not da auch schon ganz schön weit eigenständig gekommen. Das Wissen um ihre Ressourcen, um die Verwendung, um den Einsatz ihrer Werkzeuge, das halte ich für faszinierend. Ich denke, wenn wir heute unsere Ressourcen und unsere Technologien so bewusst und so clever einsetzen würden, wie die Menschen der Pfahlbauzeit gezwungen waren, es zu tun, dann könnte die Welt eine bessere sein.
Und du hast jetzt ein tolles Projekt ja schon mitbegleitet am Attersee, nämlich ihr habt Einbaumboote, oder wie heißt es richtig?
Einbaum.
Einbaumboote. Ja. Nachgebaut jetzt aus einem einzigen Baum.
Das ist korrekt. Wir haben das vor 10 Jahren schon mal gemacht und jetzt wieder nicht. Also wir haben 2 Einbäume aus riesigen Tannen gefertigt, die wir freundlicherweise von den Bundesforsten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und es war gar nicht leicht, noch Tannen zu finden mit Durchmessern von circa 1,20 Meter und die waren in etwa 130 bis 150 Jahre alt. Wir durften die aussuchen, die wurden auch gefällt und behutsam an den See gebracht. Und wir haben da jetzt in der ersten Septemberhälfte einen dieser Bäume mit Werkzeuge der Urgeschichte ausgeholt, also nicht vollständig, aber so weit partiell, dass wir jeden Arbeitsschritt so weit authentisch gemacht haben, dass wir die Daten hochrechnen können. Parallel haben die netten Menschen vom Pfahlbauverein vor Ort sich den zweiten mit moderner Technik gemacht, damit wir später dann auch wieder Rennen fahren können.
Also 2 Boote gegeneinander.
2 Boote gegeneinander. Also da gibt es sehr heroische Geschichten aus der Vergangenheit und das wollen wir so oder so ähnlich wieder haben. Für uns waren es wieder ganz neue, spannende Erkenntnisse. Sehr interessant natürlich wieder, dass die Tanne mit Steingeräten wesentlich härter zu bearbeiten ist als zum Beispiel harte Hölzer wie Eiche oder Esche oder Ulme, weil einfach diese weichen Hölzer die Energie der relativ stumpfen Steingeräte so auspuffern. Nicht? Aber mit einiger Trick und List und halt hartnäckiger Krafteinwirkung geht es dann im Endeffekt doch. Und wenn das Beste ist, was einem zur Verfügung steht, dann ist das High-End-Technologie und auch hier kann man nur wieder sagen, Hut ab vor unseren Altvorderen, was die mit ihren Technologien bereits geschafft haben, das ist wirklich bemerkenswert. Und auch heute, nachdem ich mich über 30 Jahre damit auseinandersetze, bleibt mir manchmal noch der Mund vor Staunen offen.
Aber jetzt waren wir ein bisschen respektlos und haben uns reingesetzt in dieses Einbaumboot.
Es gibt leider ein Foto von uns beiden.
Eigentlich sogar ein Video. Ihr habt es nämlich am Ufer liegen lassen, wahrscheinlich auch damit es, was weiß ich, austrocknet, wie auch immer, ja. Und jetzt habt ihr es versenkt.
Ja. Erstens, also das ist nicht schlimm, wenn man sie da reinsetzt, dafür sind sie ja gebaut und man
Danke.
Fühlt sich auch sehr wohl drinnen. Wir haben auch versucht, innen das schön glatt zu machen, dass man sich keinen Schiefer in den Popo einzieht und so. Nicht? Aber grundsätzlich sind sie noch nicht fertig. Also es ist auch volkskundlich überliefert, man hat diese Einbäume bis zu 15% vor Endstärke fertig gemacht. Diese Rohform nennt man Prügel und dann kommt er nochmal für mindestens ein Jahr ins Wasser. Mindestens ein Jahr. Früher hat es auch Prügel gegeben, die sind bis zu 5 oder 10 Jahre im Wasser gelegen. Und man sagt demnach, dass dadurch das Holz ruhiger wird, weniger rissanfällig. Vor allem werden mit Sicherheit aber vor allem Inhaltsstoffe ausgewaschen, die für Schädlinge wie Pilze oder Insekten interessant wären. Und man soll damit eine größere Haltbarkeit und eine bessere Formstabilität der fertigen Einbäume erreichen. Und es spricht auch vieles dafür, dass die Einbäume, die wir ja in den Seen finden, aus der Vergangenheit, das sind nicht welche, die untergegangen sind, sondern das sind Einbäume, die man gezielt versenkt hat, um sie über den Winter einzulagern oder eben um sie als Prügel sicherzustellen und die dann einfach nicht mehr abgeholt worden sind oder die unterirdisch vertrieben, also von irgendwelchen Strömungen verschleppt wurden. Aber ein Einbaum, wenn der einfach so am See freigelassen wird, dann geht er ja nicht unter oder nur selten unter. Nicht? Der wird ja beim nächsten Sturm irgendwo am Ufer zerschellen und das wär's dann. Nicht? Und wir haben rund um die Alpen mehrere hundert Einbaumreste aus vielen verschiedenen Zeitstellungen natürlich, aber sie zeigen, dass diese Technologie überall verbreitet war. Also ich würde fast jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, Einbäume hat es wahrscheinlich auf der ganzen Welt gegeben, dort, wo eben entsprechend Bäume zur Verfügung standen.
Und ihr habt es jetzt gemacht, weil es eben der Plan ist, in 2 Jahren ungefähr die Landesausstellung zum Thema Pfahlbauten zu machen, und da gehört natürlich ein Einbaumrennen dazu.
Das ist mit ein Grund, aber man darf auch sagen, mittlerweile sind Einbäume in Seewalchen am Attersee auch so etwas wie ein USP geworden. Also Seewalchen und Einbaum ist in den Köpfen der Menschen schon sehr eng verwoben, und man hat das ja auch viele Jahre anbieten können, und jeder, der mal in so einem Einbaum gesessen ist und selbst mitgerudert hat, weiß, das ist ein bleibendes Erlebnis. Und spannend für uns war, das sind ja relativ große Einbäume jetzt wieder, die haben größtenteils länger als 9 Meter. Mhm. Nicht? Also der Stamm, als wir begonnen haben, hat ein Gewicht von 6.000 bis 7.000 Kilo gehabt. Also das sind ja Gewichte, die man auch bewegen muss, wo man sich auch mal rantrauen muss. Und mittlerweile sind wir vermutlich so auf 1.500 Kilo herunter. Nicht? Und davon geht noch gut ein Viertel weg.
Im Wasser?
Vom Gesamtgewicht.
Ja, aber Wasser, durch das Wasser, oder wie?
Der wird, in einem Jahr werden wir ihn heben, und dann wird er fein gearbeitet. Das heißt, arbeiten wir aus dieser Rohform dann noch die PP-Endform raus.
Also, wir waren jetzt ein bisschen naiv. Ich habe gedacht, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, die Pilze, die Insekten, und dadurch wird er leicht. Aber ich habe natürlich, das geht sich nicht aus.
Wenn man darüber nachdenkt,
geht sich nicht aus. Also, das heißt, ihr fangt dann wieder mit den Werkzeugen an.
Ja, und da haben wir dann auch quasi wieder die Chance, unsere Feinversuche zur Oberflächengestaltung machen. Da werden wir dann wieder, wie dann vor 10 Jahren, da haben wir dann kleine Areale im Einbaum abgesteckt und das eine Stück mit dem Steindechsel rausgeholt, das nächste mit dem Frühbronzezeitdechsel, mit dem Spätbronzezeitdechsel. Wir können dann schauen, wie schauen die Späne aus, wie schaut es mit der Zeit aus. Und die Dokumentation dieser Späne gibt uns dann ja auch die Möglichkeit, dass man bei archäologischen Grabungen, wenn dort Spanmaterial aus der Originalzeit auftaucht, können wir beurteilen, na, von welcher Werkzeugtechnologie kommt denn das? Was wieder eine Hilfe ist, diese Siedlungen zu datieren oder festzustellen, wann denn wirklich die Kupfertechnologie startet und solche Feinheiten. Und da ist es wirklich so, mit jedem Projekt, das wir machen und mit jeder Erfahrung, die wir machen dürfen, steigt natürlich das Pool unserer Erfahrungen, unserer Daten, unserer Kenntnisse zu diesem Thema. Und je mehr wir tun, je mehr wir bauen, desto präziser können wir dann natürlich auch Originalfunde einschätzen und beurteilen.
Aber da stellt sich gleich die nächste Frage. Jetzt habt ihr mit den Einbäumen schon Erfahrung und schon mal gemacht und kennt euch schon aus. Du hast andere Dinge auch schon gebaut, aber hast schon Pfahlbauten ins Wasser gesetzt? Gibt's das schon?
Jeder, der in Hallstatt aufgewachsen ist, hat das automatisch schon gesehen, weil wir dort heute noch unsere Uferverbauten so ähnlich machen. Das heißt bei uns eine Wir, also eigentlich eine Wehr. Mhm. Da werden Piloten geschlagen, mit Jöcher verbunden, vorn zimmert man eine Blockwand auf, dann gibt es innen einen sogenannten Schwerboden, und da wird dann künstlich Erde und Steinmaterial aufgebracht. Halb Hallstatt steht auf Piloten. Mhm. Und auch wenn man die Seestraße entlang spaziert, sieht man hunderte von Pfählen, die da drinstecken, sind im Endeffekt auch nur Pfahlbauten. Mhm. Jede Schiffhütte in Hallstatt und am Salzkammergutsee ist sehr oft auf Pfosten und auf Piloten. Das heißt, wenn man will, da kann man sagen, die Tradition der Pfahlbauten im Seeuferbereich ist ja nie abgerissen. Wir haben sie ja auch heute noch. Aber spannend für uns wäre natürlich mal, das mit den Werkzeugen der späten Steinzeit und der Kupferzeit zu tun und da zu schauen, wie funktionieren die, wie bringt man die rein, wie kann man die in den Seeuntergrund eintreiben. Von Schiffen oder von Einbäumen aus oder von Plattformen, da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Und das wäre natürlich eine Herausforderung, der wir uns gerne noch stellen würden.
Wahnsinn. Das heißt, die Chance lebt. Es gibt ja dieses Projekt am Attersee, das unter Umständen nächstes Jahr ein Pfahlbaudorf oder zumindest ein Haus an der Promenade in Seewalchen gebaut wird. Wir drücken die Daumen. Es gibt ja Grenzen trotzdem der Archäologie, der experimentellen, aber auch der klassischen Archäologie oder wenn man es so nennen darf. Welche Frage ist für dich unbeantwortet geblieben und würdest du gerne den Pfahlbaubewohnern von damals stellen?
Das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber mich würde unglaublich interessieren, ob die bei der Arbeit gesungen oder gejodelt haben. Nur das werden wir leider archäologisch niemals feststellen können.
Aber genau das habe ich vorher fragen wollen mit dieser Frage nach dem Leben der Leute. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Haben die Lieder gehabt? Haben die gesungen? Ja?
Ich gehe davon aus, aber da sind einfach die Grenzen unserer Forschungsmöglichkeiten ausgelotet. Aber immer wenn wir an solche Punkte kommen, dann schauen wir natürlich, was passiert in der Volkskunde, was passiert in der Ethnologie. Wenn es um Steintechnologie geht, schauen wir nach Papua-Neuguinea. Wenn es um Paläolithikum geht, schauen wir zu den Inuit. Und auch dort ist es so, dass in vielen Regionen der Welt bei Arbeiten, wo mehrere Menschen zusammenwirken, das oft mit Gesängen oder mit anderen rhythmischen Tätigkeiten verbunden ist, weil das einfach auch aus sicherheitstechnischen Gründen wichtig ist. Mhm. Weil wenn man im Rhythmus zusammenarbeitet, passiert es nicht, dass da der Nachbar auf den Finger haut.
Darum ist das Singen oder Jodeln
wichtig. Natürlich. Das war beim Pilotenschlagen im Salzkammergut, haben die gesungen. Oder auch die Schmiede, wenn die mit 5 schwere Hämmer auf ein Stück Eisen hauen, ganz schnell, so, die müssen das im Rhythmus machen, sonst ist einer halb tot. Also,
toll.
Also Arbeit und Musik, die waren in der Vergangenheit sicher viel näher miteinander verbunden, als wir das heute glauben wollten.
So ist ja beim Jodeln eigentlich gewesen, dass man sie über weite Strecken mitteilen wollte beim Jodeln, in den Alpen, in den Bergen.
Also Jodeln hat was mit Telekommunikation zu tun, nicht? Und man konnte über große Strecken einfache Botschaften übermitteln, aber das kann überlebenswichtig sein, von einer Alm zur anderen mal in der Früh rüberjodeln und sagen, bei mir ist alles in Ordnung, oder eben auch, wenn mal was anders ist, sagen, Moment, ich brauche Hilfe, nicht? Das wissen die anderen. Und so einen Almschrei, den kann man über 3, 4, 5, 6 Kilometer hören.
Na, wer weiß, vielleicht brauchen wir es nochmal.
Aber wir können gern mal ein archäologisches Experiment zum Jodeln durchführen. Wir schauen, wie weit trägt, bei welcher Witterung, bei welchem Wetter ein Jodelschrei im inneren Salzkammergut.
Über den See meinst du?
Entweder über den See oder von einer Alm zur anderen. Oder vielleicht können wir das mit Einbaumforschung kombinieren. Ja. Nicht?
Da findet man was. Übrigens, ich habe schon öfters erwähnt in dem Podcast, ich habe mal einen Jodel-Workshop gemacht auf der Katrin. Solltest du einmal machen?
Ja, also wenn man in Hallstatt aufgewachsen ist, ist man auch damit schon in Berührung gekommen. Allerdings, da müsste man vorher bewusstseinserweiternde Getränke konsumieren.
Wolfgang, wir können dich mit nichts mehr erschüttern, das kommt mir schon so vor. Nicht,
genau. Wolfgang, was soll mir bleiben von dir? Was soll dein Gesamtwerk sein? Über das haben wir vorher kurz gesprochen. Du hast ja trotzdem ein Ziel, was du in der experimentellen Archäologie hinterlassen möchtest.
Ja, das ist eine sehr hehre Frage. Also mein Wunsch wäre es, dass ich quasi so lange noch rüstig bin, und momentan fühle ich mich sehr rüstig. Also mein jüngster Sohn ist 3 Monate alt. Nicht? Also ich würde gern zu
24 Jahre alt. Das haben wir zuerst herausgefunden.
Ich würde gern zu jeder Zeit der Urgeschichte und der Frühgeschichte in unserem Raum ein Freilichtmuseum bauen, das man mit den jeweiligen Werkzeugen dieser Zeit bauen und dazu speziell Studien zur Holzbautechnik machen. Ich habe da eh schon relativ viel vorgearbeitet, gerade die Pfahlbauten würde ich da noch gern mit reinnehmen. Ich gebe es zu, auch gern die Römer, ja, auch gerne noch mal was zum Hochmittelalter. Und dann hätte ich es eigentlich im Großen und Ganzen beieinander, darf ich sagen, nicht? Und wenn ich aber dabei möglichst viele junge Menschen für Handwerk und für natürliche Baumaterialien begeistern kann. Und wenn ich ihnen das Bewusstsein vermitteln kann, dass es etwas ist, was das Herz ausfüllt, was einen im tiefsten zufrieden macht, wenn man mit seinen eigenen Händen etwas herstellt, von Anfang bis zum Ende. Ich glaube, das ist was dieser Gesellschaft sehr fehlt und was dieser Gesellschaft auch sehr gut tun würde. Also ich bin diesbezüglich schon jemand, also wenn ich etwas mitzureden hätte, ich würde eigentlich jeden jungen Menschen auch mal ein Handwerk lernen lassen. Ich glaube, das würde uns alle sehr gut tun, und das würde auch ein bisschen so eine Erdung darstellen, dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt für die Welt, für ihre Materialien und was irgendwie gescheit ist und wie man was macht. Das glaube ich, das wäre gut, das würde mich freuen. Und ich bin ja sehr viel auch tätig in Öffentlichkeitspräsentationen, in Bespielung, auch bis zu Schulklassen. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die mit so vielen jungen Menschen so viel Kontakt haben wie ich. Also es sind viele Tausende jedes Jahr. Und das freut mich. Und ich sehe auch das Leuchten in ihren Augen und ich sehe die Freude, mit denen sie das Werkzeug in die Hand nehmen. Oft überlegen wir uns auch kleine Aufgaben, die sie machen können. Und wenn es nur ist, dass man aus Bast eine eigene Schnur macht, ja. Und das ist ganz toll. Und es gibt ja immer diese Diskussion, wann ist es der erste Mensch? Ist es der aufrechte Gang, der uns ausmacht? Oder die Sprache? Oder ist es der Werkzeuggebrauch? Ich kann dazu nur sagen, das alles machen Tiere auch, aber ich glaube, der erste Mensch ist der, der sich die erste Schnur macht. Das machen Tiere nämlich nicht.
Das ist wirklich deine Interpretation von dem?
Ja, das glaube ich.
Ein tolles, weises Projekt. Gefällt mir sehr gut. Eine Frage möchte ich noch loswerden und dann müssen wir, glaube ich, zum Wordrap kommen. Aber die würde mich interessieren. Wenn du jetzt sagst, du möchtest so ein Projekt machen, so ein Freilichtmuseum, zum Beispiel Pfahlbauten, was rechnest du da? Wie lang brauchst du? Ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre? Was ist da ungefähr die Zeitspanne?
Also je mehr Zeit wir zur Verfügung haben, umso mehr Zeit können wir auch für unsere Fragestellungen aufwenden. Aber man braucht da schon einige Vorbereitungszeit und der Bau selber, der wird schon einige Monate in Anspruch nehmen.
Aber du stehst in den Startlöchern. Wenn quasi Politik, die Bundesforste, Umweltschutz und so weiter sich einigen, dann bist du da und bockst an in Seewalchen am Attersee und baust dieses Pfahlbaudorf.
Also wir rechnen damit und wir sind vorbereitet.
Wunderbar. Und wir hoffen es. Also es ist ja, wenn beim Aufwachsen, also man hört natürlich immer Pfahlbauten. Ich sage trotzdem, als Kind kannst du dir wenig vorstellen, wenn du immer nur Zeichnungen siehst. Aber so ein Haus wäre natürlich speziell toll. Es hat ja mal was gegeben, anscheinend ein Nachbau beim Dreh von einem Film. Hast du von dem schon gehört, Robert? Ja. Hat er mal gegeben. Aber am Schluss von dem Film, von den Dreharbeiten, haben sie es abgefackelt. Das ist das war immer in Schörfling, Seewalchen so das Drama, dass es dieses Dorf nicht mehr gibt, weil sie es abbrennt haben. Stimmt das?
Ja, stimmt. Also es gab wirklich am Attersee schon, ich glaube, es war am Attersee. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Attersee oder Mondsee war, aber es gab in Österreich schon mal ein Freilichtmuseum. Das ist gebaut worden irgendwann im späten 19. Jahrhundert, soweit ich weiß. Und das wurde 1922 im Zuge eines Filmprojekts angezündet, weil da war ein Punkt erreicht, da hätte man Geld einstecken müssen, um die Gebäude zu sanieren. Und das wurde dann einer Filmfirma übereignet. Und das Lustige ist, das war 1922. Das weiß ich deswegen so genau, weil 1922 hat man das große Museum in Unterhuldingen am Bodensee gegründet und das hat heuer pro Jahr ca. 250.000 Besucher und ist ein Anziehungspunkt für einen Tourismus, dessen Ausmaß man sich gar nicht vorstellen kann.
Dann sagen wir mal, es war am Mondsee und jetzt kommt am Attersee das richtige Projekt.
Das ist der
Wir kommen jetzt zu unserem Wordrap. Wir bitten um kurze, knackige Antworten, aber natürlich auch ehrliche. Ja? Und alles geht über Salzkammergut. Die erste Frage ist, lieber Robert.
Am Salzkammergut schmeckt mir.
Die gute Luft.
Dann am Salzkammergut taugt man nicht.
Die Art und Weise, wie die Menschen manchmal mit Leuten von anderswo umgehen.
Im Salzkammergut fehlt mir.
Meine Familie.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Ich glaube, am Salzkammergut ist das Allerwertvollste diese Mischung von Geschichte, von Tradition und diese unglaublich wunderbare, starke Landschaft.
Wunderbar. Wolfgang Lobisser, vielen, vielen Dank. Wir drücken die Daumen für kommende Projekte und hoffen, dass sie im Salzkammergut stattfinden.
Ja, danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Ciao. Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.